Ich glaube, die Technik ist bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz bereit bin. Deswegen bete ich jetzt einfach. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und Vater, ich möchte jetzt, dass dein Wort hier fließt, dass dein Wort hier gesprochen wird. Ich nehme jeden Gedanken, der nicht von dir ist, jedes Wort und alles, was nicht von dir ist, jede Beeinflussung, nämlich gefangen oder dein Gehorsam, Jesus, in deinem Namen. Ich danke, dass du jetzt einfach reden möchtest und freisetzen möchtest, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, der wirklich Kraft hat. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Ich möchte eigentlich das Thema fortfahren. Wir haben so auf dem Herzen, dass es ganz wichtig ist für uns als Gemeinde, vielleicht die ganz einfachen Dinge näher zu betrachten, zu beleuchten, weil sie relevant sind für unser Leben. Man baut ja auch ein Haus, ne, mit dem Fundament und dann obendrauf. Das heißt, zum Fundament, damit Gott weiterbauen kann oder dass wir weiter wachsen, weiter reifen können, gehören fundamentale Dinge wie Beziehungspflege. Wie sieht meine Beziehung aus mit unserem Vater, mit unserem Gott? Wie lebe ich das Leben hier? In diesen ganzen Herausforderungen, wie gehe ich damit um? Und so ein Fokus, vielleicht ist das eine Wort nicht ganz so glücklich, aber Titel ist Aktion und Kontemplation im Leben Jesu. Vielleicht kann man auch sagen, tun und hören im Leben Jesu in der Balance. Wir hatten letztes Mal, ich wiederhole kurz, diese Wichtigkeit, dass es eigentlich so diesen inneren Raum gibt in unserem Herzen, wo wir selbst Gott begegnen, dieser Raum des Gebets, wo auch sonst kein Mensch Zutritt hat, der entsteht, weil der Heilige Geist in uns wohnt, wo diese Quelle ist, wo in uns zur Quelle wird. Und dieser Bereich, wo es wichtig ist, dass wir ihn pflegen, dass wir hier wirklich Gott begegnen, dass wir hier Jesus begegnen. Und das eigentlich hier das Zentrum ist, ne, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hier entspringt dein Leben. Hier entspringt, wie du im Alltag tickst, wie du Entscheidungen triffst, was du morgen machst, was du für Socken anziehst, was du frühstückst, was du mit deinem Leben machst. Das ist ganz wichtig, dass wir hier diesen Part pflegen, wo wir hören, wo wir wirklich in dieser ganzen Dimension der Beziehung. Und ich möchte, das ist immer noch Wiederholung, ich möchte es auch am Beispiel deutlich machen von einer Ehe, ne, Partnerschaft. Es gibt unterschiedliche Beziehungspunkte, wo man sich begegnet. Ja, von Sexualität ganz intim bis wo man nur aneinander denkt, wo man vielleicht Händchen hält. Ihr kennt vielleicht die Gründer der Heilsarmee, die Booth, ne, das war ein Ehepaar, und die hatten auch so ein Ritual, wo sie zusammen Mittag gegessen haben, dann haben sie einfach nur Händchen gehalten und waren beieinander. Und sie schreibt in ihrer Biografie, dass es eins der wichtigen Dinge war, ne, was sie einfach so durchgetragen hat. Ja. Rituale sind wichtig, solche Dinge sind wichtig, aber um dieses Beispiel von Beziehung zu nehmen, du musst deinen Weg finden und es gibt auch verschiedene Wege, wie du Gott begegnest, wie dieser innere Raum bei dir aussieht, was du dafür tust, ob du vielleicht in den Wald gehst oder ob du dein Lieblingssessel dich kuschelst bei Musik, wie auch immer. Find es heraus. Es ist wichtig, weil hier aus dieser Beziehung heraus entsteht dein Leben. Entscheidest du. Okay, jetzt kommt der Sprung. Vielleicht noch, ja, wir nennen uns ja Christen, ne? Jesus Christus, ne, ist der, dem wir nachfolgen. Ich habe früher, wo ich vielleicht etwas naiver war, vielleicht bin ich auch immer noch naiv geblieben, immer gedacht, ja, Vor- und Nachname, ne, Jesus Christus. Manche glauben das, glaube ich, immer noch. Das ist so der Nachname, ne, Christus. Nein, Christus ist der Gesalbte, das gleiche Wort wie Jesus. Und wir folgen ihm nach und deswegen nennen wir uns Christen. Das heißt, jemand, dem ich nachfolge, oder jemand, den ich schätze, da ist es wichtig, wie hat diese Person gelebt? Ich möchte dieser Person nacheifern. Wie ist diese Person umgegangen mit Herausforderungen? Ja, wenn ich in manche Jugendzimmer so einen Blick reinwerfe, dann siehst du oft so Plakate von bestimmten Persönlichkeiten. Und du weißt genau, wer jetzt hier ja verehrt wird oder wer hier Einfluss ausübt, ne? Sei es irgendwelche Rockgruppen, irgendwelche Wrestler oder was auch immer. Wir wollen wirklich heute so den Fokus legen, wie ging Jesus eigentlich so mit den Herausforderungen um? Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieses Fundament legen lassen. Ich bin oft sehr erschüttert, wenn ich so in den Zeitungen, in den Medien lese, wie sich berühmte Stars, die ich auch verehrt habe, weil ich zum Beispiel die Filme gern mag, plötzlich hörst du, diese Person hat sich das Leben genommen. Und alles und jeder fällt aus allen Wolken. Warum? Ich habe jetzt hier keine Erklärungen, möchte es auch hier nicht näher ausführen. Ich glaube, es ist wichtig, nicht nur als Nichtstar, als Star sowieso. Wir haben alle Herausforderungen. Wie gehen wir damit um? Mit dem Alltagswahnsinn im Job, mit dem Familienwahnsinn, dann gibt's noch den Gemeindewahnsinn. Und vielleicht fällt dir noch ein anderer Wahnsinn ein. Der Rinderwahnsinn. Wie ist Jesus damit umgegangen? Meine Frage ist so, wie hat es bei Jesus funktioniert? Und ich schaue auch, wenn ich im Geschäft irgendwas erledigen muss, irgendeine Lösung brauche, schaue ich mir die Leute an, die eine Lösung haben, wo ich sehe, es funktioniert. Was hat die Person gemacht? Ich will das Rad nicht nochmal neu erfinden. Ich sage, was hast du gemacht, damit es funktioniert? Und mit dieser Haltung wollen wir so schauen, deswegen auch so die Fußspuren, wir wollen Jesus nachfolgen. Wie hat es Jesus gemacht? Wir wollen uns das bei Jesus anschauen. Jesus hat eigentlich dieses total ausbalancierte Leben gelebt zwischen Hören und Tun oder zwischen Kontemplation und Aktion, um nochmal das Wort zu verwenden. Wobei erfolgreich möchte ich ja noch kurz definieren. Erfolgreich heißt, ich habe das getan, was Gottes Wille war. Ich war in Gottes Willen ganz drin. Ich bin da drin gewandelt. Ich habe darin gelebt. Ich habe meine Berufung erfüllt, den Plan für mein Leben, den Gott für dich und mich zugedacht hat, weil er der Architekt deines Lebens ist. Er weiß genau, wie du tickst. Er weiß deine Schwächen, deine Stärken. Und er weiß, was er dir zumuten kann. Er weiß, was dein Herz erfreut. Ja, und er möchte dich da hineinbekommen, in diese Lebensspur, wo Leben fließt, Leben im Überfluss. Das ist das Ziel, das ist Erfolg, da drin zu sein. Vielleicht heißt es nicht, dass du Milliardär wirst, vielleicht heißt es nicht, dass du erfolgreicher Geschäftsmann wirst, vielleicht wirst du auch kein Pastor, ich habe keine Ahnung. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du in diese Berufung hineinkommst, egal wie diese Berufung aussieht. Und ich habe von Menschen gehört, da würdest du auf der Straße vorbeigehen, die ganz nah bei Jesus sind, weil sie ihre Berufung erfüllt haben. Die Frage ist, was willst du Erfolg haben? Dann bist du ja falsch. Aber willst du Jesus nachfolgen und dein Leben hineinkommen? Dann bist du hier richtig. Jesus führte ein erfolgreiches Leben. Erfolgreich nicht immer in den Augen seiner Jünger, wo sie sagen, hey jetzt, oder seine Mutter, jetzt mach doch endlich was, ne? Mach endlich das Wunder. Oder auch seiner Jünger, die sagen, jetzt zeig dich doch, ne, dass du... Ne? Zeig deine Macht. Nein, er hat sich hier nicht beeinflussen lassen. Und wir wollen uns das anschauen hier. Aber vielleicht noch mal kurz noch Wortdefinition. Wo es um dieses Kontemplation, wo es um dieses Hören geht, ich richte mich aus. Weil das soll so ein bisschen der rote Faden sein. Ich möchte kurz Definition, was sagt die Bibel, ne, wo Meditation, dieses Hören. Das ist der Teil aus dem Predigtext vom letzten Sonntag. Jesus kennt diese Geschichte, Martha und Maria zu Füßen Jesu. Martha war dabei, ne, vieles zu tun, den Kuchen zu backen, der nicht bestellt ist, sage ich jetzt mal. Jesus aber antwortet ihr: Martha, Martha, ne? Und sie hat sich beschwert, weil die Maria ihm nichts gemacht hat. Und Jesus sagt zu ihr: Du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Ja, wenn ich das Bild von heute Morgen aufgreife, wir kommen mit unseren Gefäßen und wir sind besorgt um vieles. Da ist vieles in unseren Gefäßen drin, was nicht reingehört. Eins aber ist nötig, sagt Jesus. Maria hat das gute Teil erwählt, dass ihr nicht genommen wird. Jesus sagt, eins ist nötig. Alles hat seine Zeit und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich lernen, was jetzt gerade nötig ist. Und in diesem Sinne nötig, dass ich zur Ruhe komme, dass ich lerne, zur Ruhe zu kommen, dieses annehme. Eins bitte ich vom Herrn, schreibt hier David, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Eins bitte ich. Hier kann man so dieses ableiten, wo es darum geht, ich richte mich aus, mit meinem Herzen. Ganz auf Jesus, ganz auf den Vater. Ist eigentlich egal, ob du es Meditation, Kontemplation oder irgendwas nennst. Wichtig ist der Inhalt, wie du es mit Inhalt füllst, wie du es lebst. Ich lese trotzdem noch eine Definition vom katholischen Geistlichen. Oh, da ist ein bisschen, glaube ich, könnt ihr es lesen? Ich lese es hier vor. Meditation gilt im psychologischen Sinne als eine Übung, die aus einer Konzentration der Aufmerksamkeit auf ein oder wenige Elemente besteht. Die Übung hat das Ziel, das jeweils momentane Bewusstsein möglichst vollständig mit den Konzentrationselementen auszufüllen. Diese Konzentrationselemente dadurch auch in den unterbewussten Bereich wirken zu lassen und ansonsten die Vielfalt der Gedanken deutlich einzuschränken. Vielleicht dreht sich jetzt euer Kopf. Aber hier geht's auch eine Konzentration, das eine. Ja, ich richte meine Aufmerksamkeit auf das eine. Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, wo du für dich bist, wo du dich auf das eine konzentrieren kannst. Schalt dein Handy ab, schalt deinen Computer ab. Keine E-Mails lesen. Wenn du zu mir kommst, dann konzentriere dich auf das eine. Sei fokussiert, sei konzentriert. Nimm dir den Raum, nimm dir die Zeit, Zeit, Ort, bestimm es. Wenn du das nicht tust, ja, bestimm dich das Leben, dann wirst du gelebt. Wenn du hier, deswegen Fundament vielleicht, langweile ich euch ein bisschen, aber ich werde darauf rumreiten. Es ist wichtig hier, weil damit entscheidet sich, ob du lebst oder gelebt wirst. Ja, und hier geht es, dass wirklich wir eine Herzensbegegnung haben. Dass wir uns ganz auf Gott fokussieren, nicht die Probleme, sondern wirklich wegschauen auf Jesus, wie es heißt im Hebräerbrief. Das nochmal so als Schleife. Wir können aus dem Leben Jesu lernen. Ja, wir sind seine Nachfolger. Und wir wollen uns kurz anschauen, einfach so als roter Faden. Und da, man könnte auch sagen, wie hat es Jesus geschafft, ne? Wie hat es Jesus auf die Reihe gekriegt? Klar, er war der Sohn Gottes, aber er kam als Mensch. Er war wie ein Mensch, wie du und ich. Er musste auch aufs Klo, ne? Wäre eine Frau gewesen, hätte er auch seine Tage gekriegt. Er war Mensch, wie du und ich. Und wie ging er damit um? Ja. Und einfach, es gibt so die drei Bereiche, ne? Wie er geprägt war durch seine Umwelt, Familie. Er war Jude, ne? Vergessen viele. Jesus ist Jude, ne, und hat voll als Jude gelebt. Wie war seine Prägung zu seinem Vater oder auch durch seinen Vater und auch durch Menschen? Hat er sich beeinflussen lassen? Und der rote Faden soll so sein, wie ging Jesus damit um? Ne? Wir leben alle in Herausforderungen. Wir leben im Beruf, Familie, vielleicht hast du auch Stress in der Familie, kommst vielleicht aus einer gar nicht intakten Familie, wie auch immer, oder du hast Stress im Beruf. Wie ging Jesus damit um? Eigentlich könnte man, ich möchte nicht so viel Zeit darauf verwenden, das wäre auch interessant, Jesu Kindheit und auch sein Umfeld zu studieren, aber ich möchte eigentlich so darauf eingehen, dass wir sehen, Jesus hatte eigentlich eine sehr dramatische Kindheit. Eigentlich wundert mich, dass er ohne Psychiater, Seelsorge groß geworden ist. Er musste als Kind verfolgt von dem Herodes, er wollte ihn töten, ermorden lassen, er musste fliehen. Ne? Gott spricht in Träumen zu dem Josef, der ihn angenommen hat, also die Maria, die da eben als sie noch schwanger war. Das heißt, auch hier, ne, dieses soziale, familiäre Umfeld ist total aus der Reihe gefallen. Er fiel total aus dem Rahmen. Wahrscheinlich hätte er in unserer Zeit wäre aus dem Rahmen gefallen, ne, so eine Patchwork-Familie. Musste fliehen nach Ägypten. Er stellt euch diesen Stress vor als Familie. Dann im Stall geboren, abgelehnt von den Menschen. Ne. Er kam da quasi als uneheliches Kind zur Welt. Ne. Boah, wer ist denn der Jesus, ne, der Josef, der war nicht der Vater. Ne. Und so, merkt ihr was? Wie Jesus groß geworden ist. Damit musste Jesus umgehen, auch als Mensch. Er war Sohn Gottes, er ist gezeugt vom Heiligen Geist. Wer unser Glaubensbekenntnis mal reingeguckt hat, da steht es auch so drin. Wir glauben, das geboren auch durch die Jungfrau. Aber das ganze Umfeld hier, er musste damit umgehen. Und ein Schlüssel, deswegen diese lange Einleitung, er war wirklich okay, wieder online. Wo war ich stehen geblieben? Bei Jesus. Also um das kurz zu machen, Jesus hatte eigentlich eine sehr bewegte, schwere Kindheit. Er ist abgelehnt worden von den Menschen, selbst in seiner Familie. Er hat es ganz, ganz schwierig gehabt. Und wie konnte er das durchstehen? Er war sich seiner Identität bewusst als Sohn Gottes. Er wusste, ich bin Kind Gottes. Ne? Weißt du das auch? Weißt du auch, ich bin Sohn, ich bin Tochter des Vaters. Mit allen Rechten und vielleicht auch allen Pflichten. Ja, ich darf ich sein. Ich muss niemandem etwas beweisen. Er war auch Jude. Ne? Er lebte auch in diesen ganzen Ritualen, die Gott auch gesetzt hat, ne, diese Festivitäten, wo Gott genau sagt, ihr sollt es einhalten. Und wenn eure Kinder fragen, dann soll er dies und jenes sagen. Er war in diese Rituale eingepflanzt, in diese Wallfahrtsfeste. Vermutlich kam er auch bei dem einen auf die Welt. Viele vermuten, es war das Laubhüttenfest. Passa ist er gestorben. Ne? Ich glaube, das Laubhüttenfest wird das sein, wo auch mal die Nationen hinpilgern, ne, wenn ihr mal liest. Es gibt ein Wallfahrtsfest, wo auch wir hinpilgern werden. Er war da eingegliedert. Ich möchte zu dieser Stelle, wir wissen nicht so viel über die Kinder, der hatte Gunst bei Gott und den Menschen. Und er hat sich auch weiterentwickelt, wenn man das liest. Ne? Er musste sich weiterentwickeln. Und der Schlüssel war, er lebt in dieser Beziehung zum Vater. Er lebt in dieser Beziehung. Römer 8,14 heißt es, die aber durch den Geist getrieben sind oder geführt sind, Söhne oder Töchter Gottes. Ja, man liest immer, er wurde getrieben oder geführt vom Heiligen Geist und er hat sich auch lassen. Das ist so dieser Schlüssel, in dieser innigen Beziehung zu leben. Man merkt es auch, als Jesus in diese Leidenschaft für den Tempel, ne, als Zwölfjähriger bei einem dieser Wallfahrtsfest, da bleibt er zurück, ne, wird nach 3 Tagen vermisst und er ist dann im Tempel zurückgeblieben. Und er sagt dann, ja, ich muss doch sein in dem, was meines Vaters ist. Und doch, er ordnet sich dann wieder unter, aber man merkt hier schon, diese Leidenschaft für den Tempel, für seinen Vater, für diese Dinge, das hat ihn angetrieben. Und ich glaube, das ist auch so dieser, ein wichtiger Schlüssel, oder der Schlüssel schlechthin, es ist die Liebe, die Jesus angetrieben hat. Es ist diese Agape-Liebe. Ja, es ist die Liebe, die uns in der Ehe oder die Mütter antreibt, das Vesperbrot jeden Morgen zu richten oder die Trinkflasche oder irgendwas, eine Stulle zu machen, das Geschirr und was auch immer. Es ist diese Liebe, die antreibt, die nicht fragt, was kriege ich da an Geld dafür, was kriege ich zurück. Also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat diese Liebe schon bewiesen und eigentlich auch schon in Jesus hineingelegt, als er Jesus gesandt hat in unsere Welt, um dich herauszuretten, um dir dieses Leben zu schenken. Das heißt, wir haben hier diese Prägung. Habe ich hier noch was? Nehmen? Er lebt in dieser Leidenschaft. Wir lesen immer wieder, Jesus war diese Zeit wichtig. Er hat sich als immer früh aufgemacht zu beten. Johannes 6, 15 zum Beispiel als eine Stelle. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Und wir lesen oft auch, er hat sich zurückgezogen, früh morgens, als es noch dunkel war, ging er auf den Berg, um zu beten. Er hat sich diese Zeit genommen. Er hat es hier auf seine Rituale vermutlich. Das heißt, hier sehen wir in seinem Leben, eine entscheidende Bedeutung hatte diese Zeit mit Gott, diese Zeit mit dem Vater. Vielleicht, wenn wir so die Evangelien lesen, haben wir oft so den Fokus, boah, was passiert hier? Ne? Da sind Leute um ihn herum, dass er sogar aufs Wasser fahren muss, um zu allen reden zu können. Oder es passen nicht alle rein ins Haus in Kapernaum. Da ist mords was los, ne? Auch auf diese blutflüssige Frau, die sich in diesem Gedränge durchdrängelt, ne, um ihn zu berühren, vermittelt uns so ein Bild von dieser, was Jesus hier ausgesetzt war, ne, diesen Druck, auch Leistungsdruck. Die Pharisäer, die darauf gewartet haben, dass er ein falsches Wort sagt, dass sie ihn töten können, die wollten ihn umbringen. Jesus war inmitten dem, musste damit umgehen. Mit diesem Stress, mit diesem Druck, mit diesen Menschenerwartungen. Auch hier in diesem Vers, sie wollten ihn zum König machen. Eigentlich hätte er sagen, ja toll, ich bin ja König, ne, ist doch meine Berufung. Aber nein, er wusste genau, Gottes Zeitplan ist ein anderer Zeitplan. Ich tue nicht das, was Menschen wollen, was Menschen auf mich legen. Ich tue das, was Gott möchte. Und damit ich weiß, was Gott möchte, muss ich in dieser Beziehung sein. Er sagt von sich, er tut das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, er war so in dieser Beziehung drin, er wusste, ja, was sein Vater wollte, ne? Ja, wenn man mit einem Menschen intensiv zusammenlebt, dann weiß man auch mit der Zeit, ne, wie dieser Mensch denkt oder wie dieser Mensch tickt oder was dieser Mensch möchte. Das ist aber Beziehungspflege. Hier ist Intimität, Gemeinschaft wichtig. Und bei all dem Stress, den Jesus hatte, ja, er hat, was weiß ich, wie viel Hunderte, tausende Menschen geheilt. Er hat gepredigt in den Synagogen. Und doch, er hat sich diese Zeit herausgenommen, ja, mit dem Vater allein zu sein, weil aus dieser Zeit heraus, diese Zeit mit Gott hat seinen Dienst definiert. Ja, wenn du überlegst, wo hat er aufgetankt? Wo hat er seine Kraft gesammelt? Dann war es diese Zeit, wo er mit dem im Gebet verbracht hatte. Und darauf möchte ich den Fokus legen. Jesus konnte nur diesen Dienst tun, weil er so ganz in dieser Intimität lebte mit dem Vater. Ja, also seine Jünger, oder die Entscheidung treffen musste, wen er in die Nachfolge beruft, also diese 12 Jünger, hat er eine Nacht im Gebet verbracht auf dem Berg. Weiß nicht, ob es da schon einen Thermoschlafsack gab. Keine Ahnung. Ich denke, es war kalt, ne? So, Herr, Vater, wer ist es? Das heißt, hier sehen wir etwas, so einen Ausschnitt von seiner Herzenshaltung? Wie ist er wichtige Entscheidungen angegangen? Wie triffst du deine Entscheidung? Rufst du den Pastor an, deinen Nachbarn? Oder du machst es, wie es der andere auch gemacht hat? Wie triffst du deine Entscheidung? Gehst du ins Gebet? Mir geht es oft auch so, wenn du denkst, oh, du kommst so in dieses Rad, diese Aktion hinein, ne? Oh, ich habe so viel zu tun, ich muss dies und jenes machen, dann sitzt du da oder je nachdem, wie dein Platz aussieht, wo du in Aktion bist, du fängst gleich an und du rödelst, oh, das und jenes und du stürzt dich hinein. Und mir kam dann, wo ich dabei war, mich da hineinzustürzen, halt, hast du viel zu tun, musst du viel beten. Du musst erstmal ins Gebet gehen. Du musst erstmal das Gott hinlegen. Und dann läuft die Arbeit ganz anders. Dann läuft die Aktion ganz anders. Das heißt, wir agieren aus dieser Gebetshaltung, aus dieser Beziehung heraus mit unserem Gott. Und auch da, wo Gott Weisheit schenkt, wo Gott Impulse gibt. Also wir lesen öfters ja Matthäus 14, 23 zum Beispiel. Und als er die Menschenmengen entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Oder andere Stelle, Lukas 4, 42. Als es Tag wurde, ging er hinaus an einen einsamen Ort. Und die Leute suchten ihn, kamen zu ihm und hielten ihn auf, damit er nicht von ihnen ginge. Die haben ihn festgehalten. Oder Lukas 5, 16. Er aber zog sich in die Wüste zurück und betete. Und es gab an diesem Tag, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Ja, da habe ich die Entscheidung getroffen. Das heißt, er hat hier sich ganz hingegeben und ganz aus dieser Abhängigkeit auch herausgelebt, aus Gottes Abhängigkeit. Ich glaube, es wäre auch interessant zu untersuchen, wie hat er seinen Dienst finanziert. Ne? Das wäre, glaube ich, ein eigenes Thema. Ich möchte hier klarstellen, dass wir merken, es ist nichts wichtiger, als diese Beziehung zu pflegen, in dieser Beziehung drin zu sein. Finde deinen Zugang zu unserem Vater oder deine Zugänge, es gibt mehrere. Finde du heraus, wo passt es in meinen Alltag, wo kann ich es einbauen? Ja, Jesus wusste, er musste morgens früh raus, ne, wenn es noch dunkel war auf den Bergen, hatte sonst kein anderes Zeitfenster. Schau, wo hast du dein Zeitfenster, wo du reservieren kannst, sagen, hier. Ja. Wo kannst du vielleicht ein Ritual etablieren, wo du sagst, ich entscheide, wie ich aufstehe, ne, mit dem Gebet, hier bin ich, Herr, oder danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, danke für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Wie gehst du zu Bett? Schaust du dir irgendwelche Filme an oder liest du irgendwelche, keine Ahnung. Es wird dich beeinflussen, wie du, ne, wie man sich bettet, liegt man, auch geistig gesehen. Ich möchte einfach nur Impulse geben. Ich kann nicht sagen, mach die 10 Schritte und dann wird alles gut. Du musst deine Schritte finden, deinen Weg hier. Wir hatten auch dieses Jesusgebet, dieses Herzensgebet. Das kann auch eine Hilfe sein. Ich weiß von einigen, die es schon angewendet haben und es in Situationen, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Nicht nur, ich bete jetzt, bis der Bus kommt, sondern wo es wirklich um Sein oder Nichtsein geht. Das Jesusgebet ist entstanden aus Betet ohne Unterlass, hat so eine Renaissance, glaube ich, im 13. Jahrhundert erlebt. Es kann auch so dieses Fokussieren, ne? So, Jesus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner, wo man das wirklich so betet, aber mit einer Herzenshaltung, nicht als Schema. Ich glaube, es ist wert, dass man das nochmal gesondert betrachtet. Es gibt verschiedene Hilfestellungen. Such dir die Hilfestellung. Ja, es gab Zeiten, da habe ich immer eine CD gehört, also eine Musik-CD. Das war die CD, wo irgendwie ich den Schalter umlegen konnte. Ne? Von ich komme aus meinem Alltag raus, komme jetzt in diesen inneren Raum. Oder finde deine Verse. Ich möchte dir einfach Anregungen geben. Oder such dir irgendwas, wenn du Probleme hast. Gibt gute Bücher über stille Zeit, Tag, Zeit mit Gott. Es gibt Hilfen. Nimm diese Hilfen in Anspruch. Es gibt auch das Gemeinschaftsgebet. Jesus hat auch hier, und es ist dieser Teil, Prägung durch Menschen. Wir brauchen auch gegeneinander selbst. Jesus hatte auch einen Rückzugsort. Er war oft in Bethanien, ne? Wahrscheinlich bei Maria, Martha oder Lazarus, die Freunde waren, hat dort oft übernachtet. Ich glaube, auch er wusste, es ist wichtig, ne? Einfach so einen Rückzugsort zu haben. Er hat auch, wenn man sieht, in seiner Beziehung zu Menschen, es gab die drei besonderen Jünger, es gab dann die restlichen 12 und es gab noch die 70 und noch andere drumherum. Er hatte auch verschiedene Ebenen der Beziehung. Ne? Du kannst nicht mit jedem gleich intim sein. Wenn Gott mir was aufs Herz legt, eine bestimmte Sache, dann ist der Kreis, mit dem ich das teile, sehr klein. Du kannst bestimmte Dinge nicht mit jeder Person teilen. Ja, und das ist auch okay. Manche haben Stress und denken, ja, ich muss doch jeden lieb haben. Ja, klar. Aber du hast nicht mit jedem die gleiche intensive Gemeinschaft. Das heißt auch hier, dieses gemeinschaftliche Gebet, wo wir füreinander beten, füreinander da sind, das hat ihn auch geprägt. Ne? Kennt auch ne, die vielleicht jetzt diesen negativen Aspekt, wo er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, wo die Jünger da im Schlaf wegknacken, wo es wirklich drauf ankommt. Aber trotz aller Prägung durch Menschen hat Jesus sich nicht den Anforderungen, den Wünschen oder diesen Bedürfnissen der Menschen gebeugt. Ja, weder beim Petrus noch bei anderen. Er ist den Weg gegangen, wo Gott ihm gezeigt hat. Er hat sich nicht drängen lassen, sich zum König zum Beispiel krönen, diese Stelle. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen, hat Petrus sein Jesusbild total kaputt gemacht. Und Petrus, oh Gott, das kann ja nicht sein, ne? Der stolze Petrus, der so viel bewegen konnte, wollte, war ganz erschüttert, als Jesus plötzlich ganz demütig anfängt, als der Messias, ne, der Herr aller Herren, den Leuten die Füße wäscht. Dieser Jesus war von dieser Leidenschaft angespornt, von dieser Liebe zum Vater, auch diese Leidenschaft, wie er den Tempel gereinigt hat, ne, wo er die Wechsler rausgetrieben hat. Es ist auch so ein Bild, wie ist unsere Leidenschaft? Was bist du bereit, hier zu opfern in deinem Tempel, um Platz zu machen für Jesus, um Platz zu machen für unseren Vater? Wie ist deine Leidenschaft hier? Wir können hier vieles durch uns hier inspirieren lassen, durch Jesus, wie er auch diese ganzen Klischees nicht angenommen hat. Er hat sich nicht in eine Rolle drängen lassen. Wir lassen uns oft in eine Rolle hineindrängen, in Beruf oder auch Familie oder auch Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir Gottesdiener sind und nicht der Menschendiener. Nochmal kurz abschließend. Jesus hat hier etwas vorgelebt und er hatte, glaube ich, ziemlich viel Stress. Er hatte eine bescheidene Kindheit, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Er hatte immer Druck, immer Anforderungen von Menschen. Die einen haben ihn abgelehnt, ja. Die anderen, seine Jünger, sein intimster Kreis wollte ihn in eine gewisse Richtung drängen. So, jetzt wär doch endlich König. Ne, du bist doch der Messias. Jetzt mach doch was, schmeiß die Römer hier raus, ne? Bring die Befreiung. Selbst seine Mutter, ne? So, jetzt Sohn, zeig jetzt, ne? Hab dich lange genug durchgefüttert, jetzt ist dran. Hochzeit von Kana, ne? Auch hier, ne? Er lässt sich selbst von seiner Mutter hier nicht bedrängen. Oder auch wo es gibt verschiedene Situationen, ne? Jetzt geh doch auf das Fest, ne? Und zeig dich, ne? Auf seine Brüder. Das heißt, Jesus war, und warum konnte er so fest sein, so fixiert oder wie soll ich sagen, so stabil, weil er in dieser Beziehung lebte. Er hat sich nicht bedrängen lassen. Ich gebe zu, ich lasse mich von manchen Menschen bedrängen, ne, wenn die kommen, dann bringen die es vielleicht fertig, dass ich in Hektik verfalle und denke, ich muss jetzt das irgendwie machen, damit die zufrieden sind. Jesus war in diesem Frieden drin. Er hat dann genau gewusst, das ist jetzt nicht auf des Vaters Programm. Das tue ich nicht. Und er hat Leute echt vor den Kopf gestoßen. Ja, dieser nette, liebe Jesus, der hat Peitschen gebaut, um die Wechsler rausgetrieben. Der hatte voll die Konfrontation mit Leuten, hat zum Petrus gesagt, weiche von mir, Satan, ne? Nachdem er vorher erst ihn als Sohn Gottes erkannt hat. Der war kein Warmduscher, ne? Was ich sagen möchte, er war ganz klar, er war ganz authentisch, aber doch voller Leidenschaft für die Menschen, voller Liebe, aber klipp und klar, hat die Grenzen gesetzt. Und ich wünsche mir, dass wir da wirklich in diese verändert werden, wenn wir in dieser Beziehung bleiben oder hineinkommen mit Gott, dem Vater und mit Jesus, dann werden wir verändert werden. Du wirst verändert werden. Das ist so. Gott liebt es. Ne? 2. Korinther 3,18. Im Anschauen seines Bildes, wenn wir da hineinkommen, werden wir verwandelt. Dann geschieht diese Metamorphose. Du wirst verändert. Du wirst nicht mehr dieselbe sein. Und ich sage dir jetzt, sage ich auch mir, du hast nur so viel Macht, Autorität, Erfolg im Leben, wie Jesus in dir sich manifestieren kann. Wie deine Beziehung ist. Ja. Das heißt, wenn du mehr Erfolg haben willst, wenn du stabiler sein möchtest, gegen was auch immer, sei es irgendwelche Anfeindungen, Herausforderungen oder den Druck, den Menschen auf dich ausüben, den Erwartungen, denen du ausgesetzt bist, dann musst du dir diese Zeit nehmen, wie Jesus, und auf deinen Berg gehen. Ich sag's mal so, geh auf deinen Berg und lass dich berühren, lass dich verändern. Und es wird auch Situationen verändern. Aber das ist das banale, simple Geheimnis. Such deine Form. Such deinen Zugang zu Gott. Und es wird was passieren in deinem Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Dass wir Leben haben dürfen im Überfluss. Vater, ich bete, dass wir da hineinkommen, in dieses Leben im Überfluss. Dass wir da hineinkommen, dass wir wirklich lernen, ganz nah bei dir zu sein, aus dir heraus zu leben, in deiner Gegenwart zu leben und aus dieser Gegenwart heraus. Mach uns neu bewusst, was das bedeutet, jedem Einzelnen, wo er vielleicht seinen Tempel reinigen muss, wo er neue Prioritäten setzen muss, wo er vielleicht Dinge rausschmeißen muss aus seinem Leben, die keinen Platz haben. Ich danke dir, dass du uns ziehst, Vater, dass du voller Liebe und Fürsorge bist. Ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Drückt doch gleich auf die Klingel, die ihr nicht hören könnt, aber die da unten. Am Donnerstag, wie gesagt, wer Zeit hat, dass wir da vielleicht noch richten können. Wir sind jetzt durch die Veranstaltung natürlich etwas beschränkt. Ja, Putzplan ist auch leer, wenn du Zeit hast. Dann bring doch deine Zeit in die Gemeinde ein. Vielleicht haben manche mehr Zeit, manche stehen im Berufsleben, manche vielleicht nicht so stark. Es ist die Möglichkeit, sich hier einzubringen. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Ja. Ich sag mal so, was ich jetzt nicht weiß, weiß meine Frau. Ne? Ihr wolltet, glaube ich, putzen, genau. Genau. Ja, Contemplari heißt wörtlich betrachten, anschauen. Wird eigentlich verwendet, wir würden jetzt eher sagen Meditation. Und im Prinzip diese Definition von vorhin, ich sag's mit meinen Worten, man fokussiert sich auf das eine, auf Jesus. Also man kann beispielsweise ein Wort meditieren, man nimmt sich dann vielleicht nicht ein Geschlechtsregister von Adam bis, keine Ahnung, Jesus, sondern man nimmt sich zwei, drei Verse raus, im Psalm, zum Beispiel Psalm 27, Herr, mein Fels, auf dem ich stehe. Ne? Also wenn ich in schwierigen Situationen bin, alles um mich herum zusammenbricht, bete ich oft solche Gebete. Herr, mein Fels, auf dem ich stehe, ich proklamiere. Ne? Das ist so dieses eine. Ich richte mich aus. Ich glaube, Hebräer 12 ist, ich schaue weg, ne, auf Jesus. Das Wort gibt's eigentlich nicht gebraucht, aber Paulus, das ist eine Hilfe, dass ich wegschaue und wirklich mich konzentriere. Ich lasse diese Sorgen jetzt nicht in mein Herz rein, sondern ich bringe sie Jesus, auch die Gedanken an die Tante Emma. Auch jetzt, dass vielleicht der Geschirrspüler ausgeräumt werden muss, meine Frau vielleicht eine halbe Stunde reinkommt oder die Kinder aus der Schule und dann, wie auch immer, die Ruhe vorbei ist oder was auch immer. Du konzentrierst, fokussierst dich auf das eine. Ne? Und da ist wichtig, welchen Ort wählst du, welche Zeit. Das kann ich dir nicht sagen. Ne? Deswegen finde deinen Ort, finde deine Zeit, finde deine Rituale. Ne? Ich sag immer, mein Sohn ist 14, ich bin seit 14 Jahren Frühaufsteher. Könnt ihr euch jetzt denken, warum? Ich gehe morgens in den Wald zum Beispiel. Ja, das so als Hilfe. Ne? Das ist so eine Form, wo ich sage, ich bin einfach bei Jesus und ich fokussiere mich vielleicht auf ein, zwei Verse, ne, oder auf eine Wahrheit. Okay, der Herr segne euch.